So, heute ist Muttertag. Ich hätte das ja total vergessen in meinen Vorbereitungen, bin ich überzeugt. Aber Matthias Welz hat mir vor 2 Monaten schon gesagt, denkst du dran, bei unserem Kanzeltausch ist Muttertag. Und ja, okay, aber es ist bei uns noch wichtig und so. Sonst hat man dann das Gefühl, du seist ein schlechter Ehemann und so. Ich gedacht, das will ich auf keinen Fall. Und deshalb habe ich eine Muttertagspredigt mitgenommen. Also für alle diejenigen, die nicht Mütter sind oder Väter, ich hoffe, ihr kommt am nächsten Sonntag auf eure Rechnung. 2. Mose 2, Abvers 1. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt auf. Und wenn ihr keine dabei habt, dann schlagt dies auf, die ich mir da auch geliehen habe für heute. Auf eurem Platz, Seite 43, 2. Mose 2, Abvers 1, da steht: Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Unsere Geschichte beginnt damit, dass ein Mann eine Frau heiratet. Ist nicht so spektakulär. Ein Mann heiratet eine Frau, dieser Mann hieß Amram, die Frau hieß Jochebed, steht in 2. Mose 6, Vers 20, wird uns hier aber nicht mitgeteilt. Die beiden sind so unbedeutend, sind gewöhnliche Menschen, sind Israeliten, wohnen in Ägypten, sind gewöhnliche Menschen. Die haben wahrscheinlich gewöhnlich geheiratet, dann eine gewöhnliche Ehe, gewöhnliches Familienleben. Ganz gewöhnlich. Jochebed war eine ganz gewöhnliche Frau. Ein ganz gewöhnlicher Mensch wie wir. Nehmen wir an, die meisten unter uns halten sich nicht für etwas ganz, ganz Besonderes. Sondern wenn man so das eigene Leben betrachtet, man fährt so das Gefühl, ja, morgens stehe ich auf, dann gehe ich arbeiten, dann esse ich etwas, weiterarbeiten, dann gehe ich nach Hause und dann, was auch immer ich dann noch mache, und dann gehe ich schlafen. Nächsten Tag wieder aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. So eat, sleep, repeat, sagt man ja, oder? Essen, schlafen. Voll gewöhnlich. Nicht spektakulär. Wenn ich so meinen Glauben betrachte, habe ich manchmal auch nicht das Gefühl, dass der besonders außergewöhnlich wäre. Oder man liest die Bibel, man betet, man versucht Gott gehorsam zu sein, aber wo ist das Außergewöhnliche? Und so geht's wohl manchen Gläubigen. Mein Leben ist so gewöhnlich, mein Glaube ist so gewöhnlich. Aber wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir, Gott schreibt seine Geschichte mit gewöhnlichen Menschen. Ich denke hier an Noah, an Abraham, ich denke an David, an Maria und Josef, an die 12 Jünger. Als die geboren wurden, das kannte sie niemand. Die waren total unbedeutend. Übrigens auch Mose. Klar, der hat dann schon ein bisschen Bedeutung so. Aber dann war der 40 Jahre in der Wüste. Einer unserer Dozenten sagt immer wieder, kein Wunder hatte der danach eine schwere Zunge nach 40 Jahren Schafsgeblöcke. Das ist voll gewöhnlich. Und Gott schreibt seine Geschichte mit gewöhnlichen Menschen. Und hier denke ich jetzt gerade auch an die Mütter. Wie oft haben Mütter so das Gefühl, was leiste ich denn schon? So wirklich außergewöhnlich ist das ja nicht, oder? Ich wickle, ich wasche, ich koche, ich helfe bei den Hausaufgaben, ich mache Fahrdienst, aber so wirklich weltbewegend ist das ja nicht. Denken manche Frauen. Wobei ich mir manchmal so überlege, so als Frau oder als Mutter, irgendwann bist du Köchin, irgendwann bist du Hauswirtschafterin, irgendwann bist du Kleinkindererzieherin, dann bist du Lehrerin, dann bist du Taxifahrerin und dann bist du Managerin. Also eigentlich sind Frauen ja unglaublich ausgebildet in der Praxis. Also, aber so wirklich spektakulär ist das ja nicht, denken manche. Und doch möchte Gott gerade mit den Müttern seine Geschichte schreiben. Denk hier an Monika, Tagaste oder Monika von Tagaste. Wer kennt diese Frau? Ich mal sehen, wer hat schon mal etwas gehört von Monika von Tagaste? Niemand, sehe ich jemand nicht. Gar niemand, unglaublich. Diese Monika von Tagaste, das war eine gläubige Christin. Das war eine gläubige Christin und die hatte einen Sohn. Und die hat diesem Sohn den Glauben von klein auf weitergegeben. Also der Sohn sagte dann, er hat den Glauben mit der Muttermilch aufgesogen. Aber dann wollte dieser Sohn eigene Wege gehen. Und er hatte dann auch einen unehelichen Sohn, der da... Jedenfalls, die Mutter, die hatte unglaublich Kummer mit diesem Sohn. Und so hat sie für ihn gebetet und hat um ihn gerungen und ist ihm sogar nachgereist. Viele Kilometer weit. Und mit 32 hat sich dieser junge Mann dann bekehrt. Und die erste Person etwa, die das erfuhr, war seine Mutter. Dieser Mann, der hieß Augustinus. Und jetzt will ich mal wissen, wer kennt Augustinus oder hat schon mal diesen Namen gehört? Ein bisschen mehr. Spannend, oder? Wir kennen nur den Mann, den Sohn. Aber die bedeutende Person dahinter war seine Mutter. Und dieser Augustinus, das wurde der bekannteste, berühmteste, wirkungsreichste Kirchenvater überhaupt. Und er hat unglaublich geprägt. Martin Luther wurde von ihm geprägt. Calvin wurde von ihm geprägt. Und ich sage es jeweils so, Augustinus, Reformatoren, Karl von Roth, F.G. Thayingen, so sind wir geprägt. Aber Monika von Tagaste stand am Anfang und wir heute sind so geprägt. Diese Frau hat die Welt verändert. Und es kennt sie niemand mehr. Das sind Mütter. Mütter verändern die Welt. Aber oft im Hintergrund. Jochebed war eine ganz gewöhnliche Frau. Und mit der hat Gott Geschichte geschrieben. Jochebed war aber nicht nur eine gewöhnliche Frau. Zweitens, sie war auch eine mutige Frau. Steht in Vers 2. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Nun ja, das ist noch nicht so besonders. Viele Frauen werden schwanger. Viele Frauen gebären einen Sohn. Das geschieht millionenfach jedes Jahr. Bei uns vor etwa gut 4 Jahren wurde meine Frau auch schwanger und dann gebar sie auch einen Sohn. Das war nicht so, also für uns schon sehr besonders. Aber das, also... Dieser Satz ist jetzt, aber der ist hochbrisant, dieser Satz. Denn Jochebed, die wurde etwa 1526 vor Christus schwanger. Das Volk Israel ist gerade schon etwa 350 Jahre in Ägypten. Aus Jakob und seiner kleinen Familie wurde ein millionengroßes Volk. Der Pharao bekam Angst, hat befohlen, dass jedes Büebli, das zur Welt kommt von den Hebräern, in den Nil geschossen werden soll. Getötet werden soll. Jetzt wird Jochebed schwanger, was geht da bei einer Frau durch den Kopf? Ich sage, das Mädchen, den ist gut. Ist ein Bub, oh hu. Und dann kommt der Tag der Entbindung und ich kann mir so vorstellen, wie da Jochebed und Amram voller Glücksgefühle waren, als sie da dieses Kind auf den Armen hielten und so. Ich dachte, wow. Damals, die Frau hat überlebt, wie gut. Und das Kind, wie schön. Aber es ist ein Bub. Was machen wir jetzt? Da musste sich Jochebed überlegen, bringe ich ihn gerade selbst um? Das würde sie als Mutter nie übers Herz kriegen. Oder warte ich, bis die Schergen, da diese Henkersknechte des Pharaos kommen, mir das Kind entreißen und in den Nil werfen? Oder verstecke ich es und bringe damit mich, meine ganze Familie, und auch das Kind in Lebensgefahr. Eine schwierige Entscheidung. Wir lesen hier nichts von ihrem Ringen. Nichts von ihrem Fragen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Und sie hat dann eine mutige Entscheidung getroffen. Wir lesen in Vers 2. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Im Neuen Testament wird uns noch ein bisschen mehr gesagt, warum sie das getan hat. In Hebräer 11, Vers 23 steht, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Hier werden uns 3 Gründe mitgeteilt, warum sie so gehandelt haben. Der erste Grund ist, Sie waren gläubig. Steht hier durch den Glauben. Sie vertrauten Gott. Der zweite Grund, sie sahen, dass Mose ein schönes Kind war. Nun, ich habe mich so gefragt, ob nicht für alle Eltern die Kinder schön sind. Also ich habe das immer so gehört, ja, mein Kind ist schönste und so. Und ich habe mir dann gedacht, also wenn ich mal ein Kind habe, dann schaue ich genau hin und wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich das auch. Und ich kann mich erinnern, wir waren da im Saal und ich durfte dann Ben auf den Armen halten und etwa die erste Frage, die meine Frau mir stellte, war, und, findest du ihn schön? Oh, und ich kann euch sagen, ich war so verliebt, das war das schönste Kind auf der Welt. Unterdessen ist noch eine Tochter geboren worden und ich muss sagen, ich habe die schönste Tochter der Welt. Also, ja, dass er ein schönes Kind war. Übrigens, man kann das Wort schön auch übersetzen mit angenehm. Vielleicht ist hier eher angenehm gemeint. So im Sinne von ein Kind, das angenehm ist in den ersten Monaten, weiß man, wenig schreit, mit wenig zufrieden ist, oder? Vielleicht war er so ein Kind, dass man ein bisschen stillen musste und dann war er still und man konnte ihn gut verbergen. Kann sein. Der dritte Grund nach Hebräer 11, 23 ist, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Sie fürchteten Gott mehr als die Menschen. Gottesfurcht statt Menschenfurcht. In unserem Leben gibt es manchmal auch so schwierige Entscheidungen, in die wir hineingestellt werden. Schwierige Situationen. Ich denke vielleicht gerade an die Teenager, wenn man morgen wieder mit den Kollegen zusammen ist, so, was hast du gestern gemacht? Sagt man dann etwas vom Gottesdienst? Erzähle ich von meinem Glauben? Oder als Arbeiter am Arbeitsplatz, weiß nicht, was eure Herausforderungen da sind, vielleicht irgendetwas im ethischen Bereich, meine Arbeitsmoral, wie arbeite ich? Bin ich bereit, Position zu beziehen, wenn ich das Gefühl habe, da läuft etwas falsch? Da habe ich mehr Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Was tun wir dann? Jochebed ist uns hier ein großes Vorbild. Sie ist mutig. Sie entscheidet sich, das zu tun, was Gott von ihr möchte. Sie fürchtet Gott, sie sagt, wie Gott, du bist in meinem Leben an erster Stelle. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Und dadurch wagt sie, eine mutige Entscheidung zu treffen. Kommen wir zum dritten Punkt. Jochebed ist nicht nur eine gewöhnliche Frau, nicht nur eine mutige Frau, nein, sie ist auch eine Frau, die loslässt. Vers 3 steht, als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte. Mose wird älter und älter, seine Stimme kräftiger und kräftiger. Und jetzt merkt sie, ich kann das Kind nicht mehr verstecken. Was macht sie jetzt? Es gibt eine jüdische Erzählung, die besagt, dass die Ägypter damals ihre eigenen kleinen Kinder vor die Häuser der Hebräer getan haben, sie weinen ließen, damit dann die kleinen Kinder der Hebräer ins Weinen mit einstimmten. Und man so herausfand, ah, da jetzt noch ein Büble und dort. Diese Situation war so schwierig. Ich kann das Kind nicht mehr halten. Was mache ich jetzt? Und da nimmt sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestreicht es mit Asphalt und Pech. Das ist vielleicht noch die allerletzte Möglichkeit, die sie hat. Also ich habe mir so überlegt, eigentlich ist das Kind trotzdem so gut wie tot. Ich meine, wenn es die Ägypter nicht finden, dann finden es die Krokodile oder dann stirbt es an Essensmangel, aber das ist so gut wie tot. Aber es ist noch so wie die allerletzte Möglichkeit, letzte Chance, die Jochebed hier sieht. Und so baut sie ein kleines Schiff, wirklich aus Papyrus. Sie verklebt es wasserdicht. Als Dichtungsmittel nimmt sie so etwas wie Erdpech, also Asphalt oder wie auch immer man es übersetzen will. Und Pech, vielleicht so innen Lehm und außen Pech, damit der üble Gestank vom Pech nicht nach innen dringt. Also wenn das so ist, diese Frau muss unglaublich kreativ begabt gewesen sein. So, typisch Mutter. Oder Mütter sind ja so etwas von praktisch veranlagt, habe ich immer wieder das Gefühl. So. Die können einfach alles. Die können da zu Hause den ganzen Haushalt schmeißen und dann können sie noch so kreative Dinge machen und dann noch Pflasterle und Flicken und alles. Also unglaublich. Mütter sind oft praktisch unglaublich begabt. Diese Frau hier auch. Was mich, jetzt komme ich als Theologe ins Spiel, also was mich aber ganz begeistert hier an diesem Text ist, dass Jochebed eine Arche baut. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Teba ist ein hebräischer Begriff, der erscheint zweimal im Alten Testament. Einmal bei Noah und einmal hier. Heißt wörtlich Arche. Teba. Meint ein Kasten, der sich nicht selbst steuern lässt. Eine Arche. Und für die christlichen Ausleger ist hier ganz klar, das hier ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Wer in Jesus ist, wird gerettet. Wir Menschen sind ja von Geburt an von Gott durch unsere Sünde getrennt. In alle Ewigkeit. Und deshalb wird Gott Mensch in Jesus Christus, stirbt nach einem sündlosen Leben am Kreuz von Golgatha, ist auferstanden. Und nun darf jeder Mensch wieso in die Arche steigen. Indem wir unsere Sünden bekennen und Jesus im Glauben als Herrn annehmen, nehmen wir wie Platz in dieser Arche, dürfen ewige Rettung erfahren. Das ist Evangelium. Und wir sehen hier wie ein Hinweis auf das, was Jesus dann für uns getan hat. Das tut hier Jochebed, indem sie dieses Kästchen bastelt. Und dann heißt es hier, und sie legte das Kind hinein und legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Jochebed nimmt das Kind und lässt es los. Nach 3 Monaten muss sie ihr Kind schon loslassen. Ich sehe einige Mütter, oder habe zumindest das Gefühl, dass ich viele Mütter heute sehe, wenn man die vielen Kinder gesehen hat. Dann gibt es bestimmt auch Mütter unter uns, die haben schon mal losgelassen. Einige, vielleicht auch schon Großeltern, schon lange her. Da musste man die Kinder loslassen. Einige sind vielleicht gerade dabei, ihre Kinder loszulassen und für viele steht das noch ein bisschen bevor. Aber irgendwann so mit vielleicht 16, 18, 20 Jahren muss man loslassen. Jochebed musste schon nach 3 Monaten loslassen. Aber jede Mutter muss einmal loslassen. Das ist gar nicht einfach. Es ist ganz, ganz schwierig, dieses Loslassen. Das bemerkt, ich habe jüngere Geschwister und dann wurden die Geschwister so Teenager und dann sagt man, ja, die Teenager sind so schwierige. Ja, sind sie vielleicht auch, aber ich habe gemerkt, auch für Eltern ist das schwierig, wenn die Kinder nicht mehr Kinder sind, sondern selbstständig werden. Man muss loslassen, ist schwierig. Jochebed hat jetzt alles in ihrer Macht Stehende, dass das Kind bestmöglich für die Zukunft vorbereitet ist. Sie hatte dazu nur ganz wenig Zeit. Aber in dieser kurzen Zeit tat sie alles Mögliche oder Bestmögliche für ihr Kind. Entschuldigung. Vielleicht sind auch andere ein bisschen verkältet, hat mich echt verwutscht. Also in diesen wenigen Monaten tat sie ihr Bestmögliches. Wir versuchen es in 16, 18, 20 Jahren. Oder? Und in dieser Zeit, da versuchen wir, möglichst viele Kompetenzen zu vermitteln. Oder? Ich habe mal überlegt, was für Kompetenzen man den Kindern so mitgeben will. Da gibt es zum Beispiel, dass sie selbstständig arbeiten lernen, dass sie lebenslang lernen können, dass sie sich selbst motivieren können, dass sie kommunizieren können, kooperationsfähig werden, dass sie gut planen können, Probleme gut lösen können, teamfähig werden. Und dann wollen wir auch, dass sie den Haushalt gut führen können, dass sie Kenntnisse erhalten über Gesundheit und Ernährung, dass sie wissen, wie man mit Geld umgeht, dass sie Strategien erhalten, wie man Informationen beschafft heute und vor allem, wie man die auch differenziert bewerten kann. Und dann wollen wir auch, dass sie ehrlich werden und hilfsbereit und so weiter. Wir haben so oft, ich nehme an, jede Mutter, jeder Vater hat so wie eine, vor allem das möchte ich bei meinem Kind. Also einer meiner Punkte ist zum Beispiel, ich will, dass unsere Kinder Probleme lösen können. Der Ben, dann schreit er, oh, Papi, es geht nicht. Da komme ich zu ihm und sage, Ben, was sagt der Papi? Problem lösen. Gut. Also das ist voll drin. Das ist so mein Anliegen gewesen in letzter Zeit so. Vielleicht habt ihr andere Dinge so. Das wollen wir weitergeben. Und ich sage Eltern, Väter und Mütter haben eine wunderbare und wichtige Aufgabe. Während ein paar Jahren haben wir prägenden Einfluss auf unsere Kinder. Wir können etwas mitgeben. Liebe Mütter und Väter, was ihr da in eure Kinder hineinlegt, ist bedeutend. Es ist wertvoll. Die Familienforschung geht heute davon aus, dass die Persönlichkeitsentwicklung vor allem durch die Herkunftsfamilie ausgeht. Eltern geben den Kindern wie eine Persönlichkeit mit. Es ist bedeutend. Ihr seid bedeutend. Und doch, bei allen Kompetenzen, die wir vermitteln wollen, es ist letztlich nicht entscheidend. In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung jemand mit Gott steht. In 100 Jahren ist nicht mehr wichtig, wie gut ich meinen Haushalt führen kann, wie gut ich mit Geld umgehen kann, wie gut ich selbstständig Informationen beschaffen kann. In 100 Jahren ist nicht mehr entscheidend, welche Kompetenzen ich habe, sondern in welcher Beziehung ich mit Gott stehe. In 100 Jahren ist nur noch entscheidend, in welcher Beziehung dein Sohn, deine Tochter mit Gott steht. Also hat mein Sohn, meine Tochter eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und deshalb ist mein größter Wunsch für unsere Kinder, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Und ich muss euch sagen, so als Vater fühle ich mich da schon ein bisschen ohnmächtig. Ich meine, ich habe jetzt zwei Kinder und Ben, der möchte noch nicht beten, der hat keine Lust. Ben, willst du noch beten? Nein. Zoe, die betet ständig und so, kein Problem. Merke ich Ohnmacht. Und da bin ich so dankbar für die Gemeinde und hoffe, dass dann die Gemeinde schon auch mithilft, dass mein Sohn, meine Tochter Jesus Christus kennenlernt. Und dann bin ich andererseits aber auch Gemeinde, oder? Ich bin Leiter in der Teeniearbeit, vielleicht gegen ein Jahr Lager schon mitgeleitet mit Teenagern und sehr lange Teenie-Leiter. Und dann merke ich als Leiter, also wirklich großen Einfluss haben wir im Vergleich zu den Eltern ja nicht. Eltern haben viel den größeren Einfluss zu Hause, als wir in der Gemeinde. Das haben wir vielleicht 2 Stunden durchschnittlich mit den Kindern zu tun. Eltern, vielleicht 50, 60, 70, weiß auch nicht wie viel. Unser Einfluss ist begrenzt. Und ich meine auch, es ist ein Wunder, wenn letztlich ein Kind Jesus nachfolgen möchte. Aber es ist unser Auftrag als Eltern und als Gemeinde, dazu beizutragen, dass unsere Kinder und Jugendlichen den Weg mit Jesus gehen möchten. Und jetzt besagt die Statistik, dass in freikirchlichen Gemeinden etwa 70% einmal mit etwa 20 Jahren sagen, ich möchte nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Also Jörg Stolz hat das untersucht. Man hat herausgefunden, dass etwa 70% bis ungefähr 20% sagen, ich möchte mit der Gemeinde, mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Unserer Jugend. Ich bin ja dankbar, ich habe das in der FGA mal ganz genau untersucht, dass wir gut 60% noch in der Gemeinde behalten von allen Unterrichtsabschlüssen aus den letzten 15 Jahren, sind noch da. Aber es sind immer noch etwa 40%, die nicht mehr da sind. Jemand sagte mal, wenn seit dem Zweiten Weltkrieg alle Kinder von gläubigen Eltern aus Freikirchen in der Gemeinde geblieben wären, dann wären unsere Gemeinden heute doppelt so groß und wir hätten nie evangelisieren müssen. Das ist beeindruckend. Also unser großes Missionsfeld in der Gemeinde sind gerade auch unsere Kinder. Und da ist meine Frage an alle Eltern, was ist unser Beitrag dazu? Dass unsere Kinder Jesus Christus nachfolgen. Und ich meine, das Allerwichtigste, was wir als Eltern tun können, ist, selbst ein Vorbild zu sein. Selbst eine lebendige Beziehung mit Jesus zu pflegen und dann ganz natürlich auch das zu sprechen, zu leben, zu beten, vor dem Essen, vor dem Schlafen gehen. Ich bete auch immer vor dem Autofahren. Nicht, weil ich denke, ich kann nicht gut Autofahren, aber es sind noch so viele andere da. Und dann bete ich, dass Gott uns bewahrt. Einfach ganz natürlich, schon jetzt, wo sie noch klein sind. Und dann das Zweite, was wir als Eltern vor allem beitragen können, dass mit unseren Kindern den Weg zu Jesus finden, ist, dass wir wie so den Kreis erweitern. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wollen meine Kinder nicht mehr auf mich hören. Die Frage ist, auf wen hören sie dann? Hören sie auf die nichtgläubige Peer Group, die Gleichaltrigen? Oder gibt es in der Gemeinde Leiter vielleicht, denen sie nacheifern möchten? Mein Traum wäre, dass Ben irgendwann sagt, so wie der Jungschauleiter will ich auch werden. Und dann, ich werde dann wahrscheinlich zu weinen beginnen, weil ich denke, ja genau, davon habe ich immer geträumt. Dass da Jungschauleiter sind, die sagen genau das Gleiche, wie ich sagen würde. Nur sind sie halt cooler, als ich dann sein werde. Und dann hören meine Kinder hoffentlich auf sie. Gemäß einer Studie sind Teenager, in denen sich mindestens ein Erwachsener aus der Gemeinde signifikant investiert hat, häufiger in der Gemeinde geblieben als andere. Also Teenager, in die sich Erwachsene der Gemeinde investieren, bleiben häufiger in der Gemeinde. Damit unsere Kinder als Teenager in der Gemeinde sind, sind meines Erachtens vor allem zwei Dinge jetzt wichtig. Und das erste ist, dass wir ihnen ermöglichen, am Gemeindeleben auch teilzunehmen. Und ich weiß, es ist oft mit Mehraufwand verbunden. Oder wenn man die Kinder in die Jungschar fährt, einisch her, einisch zurück, viermal. Oder wenn man die Ferien so planen muss, dass sie noch ins Lager gehen können und schon wieder können wir dann nicht auf Südfrankreich und so. Mehraufwand. Oder da muss man sie motivieren, vielleicht bei euch ja nicht, aber bei uns, wenn es regnet, Jungs, muss man schon wieder raus, nein, keine Lust, doch, geht trotzdem, kommen sie begeistert nach Hause, aber vorher ist es anstrengend. Das ist Mehraufwand. Und das Allerwichtigste, meine ich, ist auch hier bezüglich Gemeinde, dass wir selbst ein Vorbild sind. Meine Eltern waren mir ein ganz großes Vorbild, was Gemeinde anbelangt. Sie waren immer dabei. Gottesdienst, Gebetsabend, Bibelseminar, sogar im Gebet vor dem Gottesdienst. Und als ich dann Jesus Christus richtig lieb bekommen habe, da habe ich genau das Gleiche gemacht wie meine Eltern, unbewusst. Ich war immer dabei, sogar im Gebet vor dem Gottesdienst um 9 Uhr. Da waren wir meist etwa 4, 5 Leute, der Pastor, mein Vater und ich als einziger Junge. Und ich habe mir dann im Nachhinein so überlegt, warum war ich immer da als einziger Junge? Weil ich Jesus lieb habe. Und weil mein Vater mir das vorgelebt hat, so denke ich heute. Ich fragte mal einen heute pensionierten Pastor, der ist heute in Polen, glaube ich, macht dort Jungschararbeit noch, ist unterdessen pensioniert. Habe ihn gefragt, was hat dich in deinem Leben am meisten geprägt? Dann sagte er mir, dass meine Eltern nie negativ über die Gemeinde geredet haben. Ich habe gemerkt, wenn Eltern negativ über die Gemeinde reden, löscht es den Kindern ab. Wenn man am Tisch gesagt wird, die Predigt heute war wieder katastrophal, dieser Prediger. Der Sohn, die Tochter wird diesem Prediger nicht mehr gerne zuhören. Gesagt wird, unsere Gemeindeleitung ist immer so langsam. Und da ist wieder etwas nicht gut. Und dort die Kinder, wisst ihr, wir Erwachsene können differenziert sein. Oder? Das ist irgendwie noch speziell, wir sind dagegen und trotzdem da. Teenager können das nicht. Teenager denken, ja, wenn ich dagegen bin, bin ich authentisch, dann gehe ich auch nicht, oder? Und deshalb, wenn Eltern negativ über die Gemeinde reden, dann löscht es den Kindern ab. Die werden nicht da sein. Nur noch Klammerbemerkung. Man hat herausgefunden, Gemeinden, die sich gespalten haben irgendwann. 20 Jahre später fehlen genau die Jahrgänge, die damals Teenager waren. Die fehlen. Teenager können das nicht aushalten, wenn Spannungen, Spaltungen da sind. Jetzt manche von uns sind ja weder Vater noch Mutter. Aber vielleicht bist du Leiter und wenn du nicht Leiter bist, hoffe ich, dass du trotzdem ein Anliegen hast, gerade für die nachwachsende Jugend. Und ich möchte vor allem mal die Leiter bitten, weiterhin so viel Einsatz zu geben. Ich bin überzeugt, ihr macht jetzt schon unglaublichen Einsatz. Ich denke an unsere Jungschau-Leiter. Ich glaube, gestern, die haben morgens Sitzung gemacht gestern. Am Nachmittag waren sie in der Jungschau und am Abend noch aufräumen, oder? Hey, unglaublich! Normalerweise so von 12 bis 6:30 sind die im Einsatz, jeden zweiten Samstag. Unglaublicher Einsatz. Danke, dass ihr ein Angebot gestaltet, das attraktiv ist für die Kinder, damit die Eltern ein bisschen weniger motivieren müssen. Weil die Kinder sagen, yeah, ich gehe gerne. Übrigens, der Ben ist heute in der Hütte, er ist zwar schon 4, aber der liebt es, in die Hütte zu gehen, überall. Weil es so schön ist. Und er konnte sich erinnern, letztes Mal, im September, und deshalb wollt ihr heute wieder in die Hütte. Könnt das den Hütte-Frauen sagen, oder Männern, oder wer, dass es so schön ist hier. Dann ist es auch wichtig, dass wir Gottes Wort den wichtigsten Stellenwert geben in unseren Anlässen. Erzählt von Jesus. Und erzählt von dem, was Jesus in eurem Leben getan hat. Ich wurde mit 12 Jahren in ein Lager geschickt. Das wäre jetzt eine Geschichte für sich, warum ich da teilnehmen musste. Jedenfalls war es ein cooles Lager. Und so im dritten Mal, in dem ich ging, das ist das heutige Sommerlager in Pradella, Sola Pradella, dass ich dort war, habe ich Jesus Christus so richtig erlebt. Das hat mein Leben total verändert. Und in diesem Lager war ein Leiter, der hat jeden Abend erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Und ich habe gedacht, das möchte ich auch erleben. Diesen Jesus will ich auch erleben. Erzählt von Jesus. Investiert in Kinder. Jochebed ließ ihr Kind los. Konnte jetzt nichts mehr tun. Schon nach 3 Monaten. Und Gott hat dann dafür gesorgt. Und das ist so mein Wunsch heute Morgen. Dass wenn wir unsere Kinder loslassen, müssen wir alle. Dass wir vertrauensvoll loslassen dürfen. Gott sorgt für uns. Zusammengefasst, möchte ich heute 3 Dinge mitgeben. Jochebed war eine gewöhnliche Frau. Gott schreibt Geschichte mit gewöhnlichen Menschen. Jochebed war eine mutige Frau. Gott hilft uns, mutig zu sein. Jochebed war eine Frau, die loslässt. Möge Gott es schenken, dass es mit unseren Kindern gut kommt. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die vielen Kinder, die vorher da waren, die vielen Kinder, die in dieser Gemeinde sind, und es ist mein und unser großes Anliegen, dass sie dir nachfolgen. Denn dann wirst du sie führen können, wenn auch die Eltern nicht mehr so viel Macht haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns gnädig bist. Als Eltern, hilf uns, unsere Kinder zu dir zu führen. Ich danke dir für die Leiter in dieser Gemeinde. Hilf ihnen, Kinder zu dir zu lieben, zu führen, hinzuleiten. Und Jesus, wir wissen, letztlich sind wir ohnmächtig. Wir können es gar nicht. Hilf uns, sei uns gnädig. Lass uns staunen, was du tust, wenn wir unser Bestes geben. Amen.